Ein herzliches Willkommen bei den Tennisproleten. Ja, die erste Woche Australian Open ist so gut wie rum. Hier in Deutschland, Köln, ist es 12:19 Uhr. Die Sonne scheint, aber es ist recht frisch. Das wiederum ist bei Tobi recht anders, weil da, wo er ist, gerade wahrscheinlich weder die Sonne scheint, noch es nur 4 Grad sind. Tobi, wie ist es bei dir?
Ja, hi Henrike, erstmal hallo und beziehungsweise ich muss ja sagen, guten Abend oder so, weil bei mir ist es wirklich wahr, ist es knapp 45 Grad wärmer als bei euch in Deutschland. Es ist jetzt gleich 10:30 am Abend, sprich ich bin in Melbourne und habe mir den großen Traum erfüllt, endlich mal bei den Australian Open vor Ort zu sein. Und du sagst, die erste Woche von Melbourne ist schon wieder rum und so geht es mir auch. Das geht ruckzuck und so schnell ist dann auch ein Traum schon wieder zu Ende. Aber ich muss sagen, er war süß und schön und alles überhaupt. Also gerne würde ich weiter träumen, aber vielleicht kann man das in der Zukunft nochmal machen. Aber nicht gleich zu viel wollen, es war so schon fantastisch, das einfach mal vor Ort zu erleben, muss ich ganz klar sagen.
Ja, dann steigen wir doch mal ein in das Rekapitulieren des Erlebnisses. Die Australian Open gelten ja immer so ein bisschen als der Happy Slam mit besonders guter Laune, viel Freude. Die Australier generell, glaube ich, gelten ja auch als sehr gelassenes, spaßiges Volk. Wie ist es denn? Sind die Australian Open der Happy Slam? Du hast ja jetzt, glaube ich, bis auf Wimbledon alle Grand Slams mal gesehen.
Karriere-Grand Slam, ja, sozusagen, den habe ich noch nicht ganz, weil bei Wimbledon, da muss ich mich entweder wirklich mal noch anstellen oder dann doch in dieser Lotterie gewinnen. Aber zurück hier nach Melbourne. Also, erstens mal, es ist natürlich wirklich eine tolle, eine wirklich sehr, sehr angenehme Stadt. Und die Menschen sind, ja, wie ich empfinde, sehr, sehr, ja, happy, sehr, sehr angenehm. Das fängt schon mit einer, ich weiß nicht, wie es anderen Australienreisen geht, aber bisher von mir empfunden ungeheuren Disziplin zusammen, wenn es so um Menschenmassen geht. Ja, also egal, ob das nun in der Bahnstation ist oder dann eben auch bei den Australian Open, die haben irgendwie die Tendenz hier wirklich sehr diszipliniert auf der mehr Linksverkehr. Ja. Also auf einer Seite runterzulaufen von einer, sag ich jetzt mal, Brücke oder einer Treppe und wirklich die andere Seite der Treppe für den Gegenverkehr freizuhalten. Nicht so in Deutschland, wo alle aufeinander prallen. Ja. Das macht es schon mal äußerst angenehm.
Irgendwie. Das sind die englischen Siedlergene.
Ja, vielleicht. Ja, vielleicht ist das so. Das hat mich schon mal happy gemacht. Und ja, natürlich spukt die ganze Zeit im Kopf rum dieser Ausdruck des Happy Slams. Und ich habe ihn versucht, sage ich mal, zu erkunden und für mich selber auch einzuordnen, ob das nun der Happy Slam ist oder wie ich ihn bezeichnen würde. Also man muss schon sagen, das ganze Ding hier ist eine wirklich bombastische Veranstaltung, die natürlich von der Sportbegeisterung der Australier generell und hier der Leute in Melbourne mitgetragen und mitgefeiert wird. Die Stadt ist wirklich, das klingt jetzt so wie im Fernsehen, wenn man das mal sagt, aber die Stadt ist wirklich im Tennisfieber. Mhm. Also ob das Geschäfte sind, die in ihren Auslagen mit Tennis dann dekorieren. Natürlich die Werbung, die dir an jeder Bushaltestelle, an jeder Tramhaltestelle entgegenpoppen, mit natürlich allen Stars drauf, aber auch den nationalen Stars, die hier in großen Printanzeigen in der Stadt die unterschiedlichsten Dinge auch bewerben natürlich. Ja. Also Tennis ist sowas von präsent. Und das ist natürlich schon mal ein Erlebnis für sich. Ich will damit nicht sagen, dass, keine Ahnung, die US Open, Wimbledon oder auch Roland Garros in Paris nicht auch präsent sind. Das ist auch der Fall, aber so, sage ich mal, umarmend, wie das Melbourne mit dem Grand Slam macht und dann eben auch sozusagen das Ganze feiert, habe ich das bisher so noch nicht erlebt. Und das ist schon mal per se toll. Ja?
Ja, ich denke, das kann man zumindest im Fernsehen auch mit den oder durch die Fans vor Ort gespiegelt sehen. Also ich finde, die Stimmung da ist auch immer enorm gut, gerade auf den Außenplätzen. Da können wir gleich noch zu
Ja,
kommen. Aber ich hatte
da
es dir
müssen
ja,
wir auch zu
da müssen
kommen,
wir
ja.
wahrscheinlich zu kommen, aber ich hatte es dir ja
Ja.
eben auch in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, dass zum Beispiel im ersten Match von Hanfmann die australischen Fans irgendwie beschlossen hatten, sich auf seine Seite zu schlagen, warum auch immer. Und die haben ihn da wirklich, da waren auch deutsche Fans vor Ort, aber die haben ihn da durchweg wirklich richtig angefeuert. Und es war ja eins von diesen Matches, die dann eher ein bisschen unter ferner liefen gehen, natürlich. Aber es war so eine bombastische Stimmung, richtig, ja, als ging es um richtig was.
Ja.
Und ich finde, das merkt man in Australien dann doch. Klar, da ist auch die eine oder andere Bierlaune dabei. Also ich habe auf den großen Plätzen gab es ja auch das ein oder andere Mal, wo sich dann Spieler, ich glaube, Davidovic Fokina war es dann, durchaus auch mal mit Leuten, die wahrscheinlich etwas zu tief in die Dose geguckt hatten, angelegt. Aber insgesamt ist es zumindest das, was man spiegelt, dass die dann für die 2 Wochen die Australier oder die Melbourner, Melbonen, wie sagt man, dann schon all in gehen.
Ja, also das Publikum ist natürlich, reist unter anderem aus ganz Australien an. Also es sind nicht nur die Melbourner Bevölkerung, die da hingeht, sondern du siehst ganze Reisengruppen, Jugendgruppen, die irgendwelche Sommertouren machen, die dann ihre Sommertour-T-Shirts designt haben. So wie das in Deutschland, keine Ahnung, vielleicht Mallorca-Reisegruppen machen, die haben dann hier ihren Südentrip drauf. Aber deswegen auch nochmal zurück zum Happy Slam und zum Publikum. Es ist ungeheuer international, das Publikum, finde ich. Also eben nicht nur Australier, sondern der zweite Punkt ist der, dass die australische Bevölkerung ja sowieso aufgrund ihrer Zusammensetzung schon bunt ist, was über ihre eigenen Nationen hinausgeht. Es ist ja bekannt, dass es hier eine sehr, sehr starke griechische Fraktion gibt. Die kroatischen Spielerinnen und Spieler wurden massiv bejubelt und hast überlegt, wieso sind denn hier so viele Kroaten angereist? Das sind Australier, die aber eben kroatische Wurzeln haben und und. So geht das weiter. Und dann natürlich das internationale Publikum. Und insofern bin ich für mich vielleicht eher bei dem Adjektiv, das ist für mich wirklich der bunte Slam. Auch
Auch
sicherlich der
süß.
Happy Slam, aber mir ging so dieses Wort bunt die ganze Zeit durch den Kopf und das spiegelt sich dann natürlich in der gesamten Veranstaltung wieder. Also Thema Alkohol, hier wird extrem, soll ich jetzt sagen, gefeiert oder getrunken oder beides eben zusammen. Also das ist schon in Teilen, die nicht mit dem Tennis zu tun haben, nämlich sozusagen auf den Food Courts. Hat hier eine Atmosphäre, die eher schon an ein ja, Musikfestival erinnert. Da legen DJs auf Riesenarealen. Natürlich wird dabei auch immer Tennis übertragen und geguckt, aber die Leute gehen hier teilweise auch wirklich als Social Event hin, wie du es auf dem Musikfestival mitunter erlebst. Also das muss nicht jeder mögen, ja, aber ich finde es also vom Eventmanagement beeindruckend, mit das Beeindruckendste, also auch hier kein Vergleich mit den US Open. Die US Open sind laut, ja, und feierwütig und die Australian Open sind bunt und feierwütig. Und das mit dem Alkohol, ja, die Leute trinken und die trinken den ganzen Tag und die trinken auch viel. Ich muss aber sagen, wiederum, ich habe recht wenig eigentlich. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen im Sinne von, dass Leute sich jetzt daneben benommen hätten oder so, sondern das alles auf eine sehr faire Art und Weise. Und vielleicht noch ein letzter Punkt zu dem Thema eben Party, Alkohol und Tennis dann eben doch bunter und moderner inszeniert. Vielleicht kannst du dich erinnern, dass wir, ist das jetzt schon 2 Jahre her, über diesen Court Number 6 gesprochen haben, den sie zu diesem Court umgebaut haben, wo eine Bar am Spielfeldrand ist und wo Musik
Ja,
läuft.
ja,
Ja. Ja, und als sie
ja.
das, ich war es letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, als sie das announced hatten, weiß ich noch, dass ich alter Tennisspießer mich von Deutschland aus sehr darüber aufgeregt habe. Ich habe gedacht, bah, das ist denn das hier, das ist ja eine Party und kein Tennis und so. Jetzt vor Ort muss ich dir sagen, also das fand ich total cool. Du bist da an diesem Platz dran, da ist hinten dran ist also eine Bar, Ja, wie man sie, sagen wir, aus einem Club kennt, nur ist halt Tageslicht. Und dann legt dann DJ auf und dann sind da so Barhocker, die bis eben ans Spielfeldrand an die Tribüne rangehen. Und dadurch ist da eine Stimmung. Es ist laut irgendwie. Ich habe da das Fünfsatzmatch hier Carino Busta gegen Mensik gesehen. Du,
Wow,
da spielen die
okay.
den fünften Satz und oben legt der DJ auf. Da ist ein permanenter Geräuschpegel. Aber die spielen unten Weltklasse-Tennis und hinter dir ist die Party am Gehen. Und da muss ich sagen, also wenn das dazu führt, dass wir am Ende eben die viel beschworene, von Murat Toglu ja mal viel beschworene Überalterung im Tennispublikum wegkriegen und damit auch jüngeres Publikum, ja super, das hat super geklappt. Die Leute haben sich benommen, in Anführungsstrichen, sprich, da gab es keine Ausfälligkeiten wegen Alkohol oder sonst was. Und es hat mega Spaß gemacht, dazu zu gucken. Also ich nehme alle Kritik an diesem Partycourt zurück und muss sagen, das ist wirklich eine Innovation, wo ich sage, das hat Spaß gemacht. Ja.
Ja, das ist gut zu wissen. Und ich meine, es ist ja auch völlig legitim zu sagen, man ändert seine Meinung, wenn man feststellt, ich liege falsch. Zumal
Wenn
ich
man es vor
glaube,
Ort überprüft hat, ne?
es auch mal
Ja.
überprüft hat. Klar, das ist immer noch mal was anderes, wenn man vor Ort ist. Und ich glaube, dass hier natürlich auch ein Wandel stattfinden wird, weil ich denke auch mal, dass die jüngere Generation von Spielerinnen und Spielern weitaus weniger empfindlich sein wird, was so dieses ganze Drumherum angeht. Es gibt ja auch immer diese ewige Diskussion, darf man während des Spiels Fans in die Stadien lassen, ja oder nein? Und ich kann natürlich verstehen, wenn da irgendwie an einem Eingang, weiß ich nicht, 200 Leute reindrücken, dass das vielleicht nervig ist, aber so ganz grundsätzlich ist es natürlich immer eine Frage, einfach der Gewöhnung. In dem Fußballstadion geht es ja auch. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, Fußball ist nicht gleich Tennis, ist schon eine andere Sportart. Und ich finde auch, dass man diese Ruhe durchaus in einem gewissen Grad respektieren sollte, weil sie auch irgendwie zur Atmosphäre beiträgt. Aber ich denke, so eine Mischung zu finden aus beidem ist sicherlich auch nicht schlecht, weil es eben für die Fans gut ist. Und da passt sicherlich auch dazu, dass ich gelesen hatte, weil auch die Australian Open jetzt gerade zum Anfang direkt mal neue Zuschauerrekorde hatten, also am Opening Sunday, dass die Australian Open ja auch planen, diesen Eventcharakter so ein bisschen mehr auszubauen, eben weil sie wollen, also dass dieses Jahr wahrscheinlich auch schon so ein Auftakt dazu ist, eben weil sie wollen, dass ihr Turnier nicht nur für Fans des Sportes zugänglich ist, sondern halt auch eben mehr vielleicht diese Randgruppen zu treffen, die sagen, okay, Tennis neigt mich jetzt nicht oder verjagt mich jetzt nicht komplett, ne? Zum Beispiel, ich würde mir
Ja.
wahrscheinlich nie, keine Ahnung, Feldhockey angucken. Sorry für alle, die Feldhockey mögen, aber holt mich jetzt nicht so ab. Aber gut, wenn dann ein schönes Rumherum-Programm ist, kann man vielleicht eher mal sagen, okay, gehe ich hin. Also das ist dann, ist ja interessant, dass sich das so ein bisschen spiegelt, dein eigenes Erleben mit dem, was man da auch so tut. Und es ist ja auf jeden Fall gut, wenn die Leute etwas Positives mit dem zum Event gehen verbinden, weil zum Beispiel ich war 2016, mein Gott, auch schon 10 Jahre her, bei den French Open. Damals gab es die ganzen Umbauten auch noch nicht und da war es einfach sehr, sehr voll. Da können wir ja gleich vielleicht mal drauf kommen, wie denn die Anlage so ist und wie das so ist, wenn man darauf rumgeht. Weil ich glaube, bei den US Open ist man schon ein paar Meter unterwegs, um von Platz zu kommen. Ist auch bei den French Open so, aber nicht so extrem. Und da war es dann teilweise auch so, dass du merktest, dass die Leute relativ schnell in ihrem Stresslevel und dann auch in der entsprechenden Unfreundlichkeit schneller da oben sind. Ne? Also, dass da zumindest war das damals mein Eindruck, die Entspannung nicht so da ist, was vielleicht auch noch an dieser gedrückten Anlage liegen kann. Insofern ist das ja auch ganz gut, weil wenn du da irgendwie ganz frustriert hingehst und sagst, boah, Irgendwie, es war nur eng, es war nur voll und dann waren auch noch alle Leute unhöflich. Dann kommst du ja auch nicht wieder. Tennis hin oder her. Wenn du dann auch noch
Ja.
Tennis sehen kannst. Ich hatte nämlich damals Glück, ich hatte Center-Court-Karten. Und ohne die hätte ich kein Tennis sehen können, weil es so voll war und die Leute auch nicht auf die Plätze gelassen haben. Also selbst auf den Außenplätzen war dann kein Free Roaming, ne? Jeder darf gucken, sondern nur wenn jemand runterging, haben die auch wieder jemanden raufgelassen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber du hattest praktisch keine Chance, auf die Außenplätze zu kommen, wenn du nicht aus irgendeinem Grund richtig früh da warst.
Ja, also letzteres, und da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ist natürlich ein Problem, was Roland Garros nicht für sich allein gepachtet hat. Auch die US Open haben mit jährlich steigenden Zuschauerzahlen und damit jährlich steigenden Rekorden das gleiche Problem, genauso wie es eben auch Melbourne hat. Und ich habe deswegen gerade eben so laut auflachen müssen, als du Event gesagt hast oder dass man jetzt in Richtung Event gehen möchte, weil ich sagen muss, also ich habe noch nie so ein großes Tennis-Event beziehungsweise über das Tennis hinausgehende Event gesehen, wie jetzt hier in Australien. Dagegen sind die US Open pures Tennis, ja, mit bisschen Essen, und manche holen sich da ihren Dings da Goose, wie er heißt, da Honey Juice, und dann gehen sie noch shoppen für Mördergeld und dann wieder nach Hause. Aber das Ding hier, das ist ein halber Freizeitpark. Da ist auch ganz viel Positives dabei. Du hast das gerade eben schon skizziert, aber da schwingt natürlich auch eine Kritik bei mir mit, was nicht heißt, dass ich diese Woche nicht ge genossen habe. Das Positive daran ist genau das, was du gesagt hast. Du kriegst natürlich ein Publikum hin, was eine sehr, sehr große Bandbreite hat. Also von den, ich meine, das ist jetzt nicht despektierlich, von den Alten, ja, also auch vom Alter her wirklich Alten, die da schon immer hingegangen sind, die da wegen dem Tennis hinkommen, über eben dann, ja, die mittleren Alters, die da auch wegen Tennis hingehen, aber eben bis hin zu Familien, denn das Ding dehnt sich über die eigentliche Anlage des Melbourne Park hinaus und breitet sich aus, eigentlich fast schon in Richtung der Innenstadt. Musst du dir so vorstellen, wenn du von der Innenstadt, die also mit den Skyscrapern direkt an diesem Yarra River liegt, dann kannst du wunderbar aus der Innenstadt zu diesem Melbourne Park laufen, und dann führt eine Brücke rüber über eine Schnellstraße in diesen Melbourne Park. Diese Brücke ist schon komplett, die ist nicht mehr frei zugänglich für normale Menschen, sondern nur für Ticketinhaber, denn das eigentliche Festivalgelände beginnt praktisch schon auf der einen Uferseite des Yarra Rivers, wo du, wenn du morgens reinkommst, erstmal im Grunde genommen im, ja, du kannst es wörtlich nehmen, im Bällebecken von IKEA landest. Ja, also da ist eine Riesenfläche, die ist in erster Linie für Familien mit Kindern gestaltet. Natürlich ganz viel Aktivierung. Die Kinder können Tennis oder so abartige Formen davon, von, na, Pickleball und sonst was spielen, Wasserrutschen, hast du hier nicht gesehen, Kinder schminken und, und. Also bist du, wenn du da als tennisinteressierter Mutter oder Vater dahin gehst und willst auf die Courts, da ist ein Problem, erstmal dein Kind da loszureißen, sage ich mal. Aber das ist halt so, es fängt bei den Kleinsten an, die da natürlich ihre Anlaufstelle finden. Und ich spinne jetzt den Faden weiter. Das ist natürlich, wenn du da hingehst und kaufst, jetzt halte ich fest, eben ein Ground-Ticket in den ersten Tagen für umgerechnet, was waren das jetzt, 37 €. Das ist natürlich billig, musst du sagen. Also jedes Phantasialand, jeder Freizeitpark in Deutschland, dann manche sagen, ja, da kannst du Achterbahn fahren, ja, aber jeder Phantasialand nimmt ja inzwischen, keine Ahnung, 80, 90 € Eintritt oder sowas am Tag. Ich weiß gar nicht, wie es für die Kleinsten ist, ja, aber als Erwachsener zahlst du deine 35 € oder 37 € umgerechnet, mit der Aussicht auf Weltklasse-Tennis, aber mit einem Tag für die Familie, der eben morgens um 10 Uhr ist der Einlass, bis in die Puppen gehen kann. Also nach wie vor Value for Money auf dem Ground-Ticket erstmal grundsätzlich, was dieses Event angeht, mega. Ja, also das ist schon heftig.
Und du kommst
Aber
auch
jetzt
gut auf
kommt,
die Plätze?
ja, jetzt kommen wir eben zur Downside. Die Australian Open sind als Turnier mit der Ausweitung der Anlage und mit der Einführung von weiteren Showcourts so weit vielleicht wie kein anderes von den vier Grand Slams. Die haben ja inzwischen sechs mehr oder minder große Plätze. Es ist ja nicht nur Rod Laver und die Margaret Court, sondern es geht weiter mit der John Cain Arena, dann die Kia Arena, dann diese 1573, was dieser chinesische Whisky als Sponsor ist, Arena und jetzt auch noch die ANZ, ANZ, Australian New Zealand Arena. Das sind also kleinere Plätze, aber da gehen auch, keine Ahnung, 5000 oder sowas oder 3000 drauf. Na, also auf sechs Plätzen. Wofür du fairerweise muss man natürlich sagen, ab der John Cain Arena runter kannst du überall mit einem Ground-Ticket drauf. Aber das, was natürlich so Tennis-Nerds wie uns besonders gefällt, hier auf Platz 8 mehr oder weniger direkt am Zaun stehen, das wird natürlich weniger. Also da ist es knallevoll. Ich komme gleich zurück zum Knallvollen. Aber wenn du dir überlegst, dass du auf die sechs Showcourts, was du da schon an einzeln drauf bekommst, dann bleibt für die anderen Außenplätze außer an den ersten ein, zwei, drei Tagen nicht mehr viel übrig. Also jetzt beispielsweise hier Freitag, Samstag, dritte Runde, die findet so gut wie ausschließlich auf diesen fünf bis sechs Showcourts statt und nicht mehr auf den klassischen Außenplätzen. Da findet dann Doppel, Männer, Frauen und Mix statt. Ja. Auch gut und alles. Aber ich finde, an der Stelle geht ein bisschen was verloren, so toll beispielsweise die Kia Arena auch ist. Es sind halt weniger Spieler auf diesen kleineren Courts, die allein schon deswegen faszinieren, weil wenn du da am Netzpfosten hängst, so ungefähr, du kriegst halt noch viel mehr die Dynamik dieses Spiels mit. Und das hat's ja immer ausgemacht. Und dazu kommt eben, dass eben mit diesen Zuschauerrekorden Folgendes passiert. Es sind eben nicht nur diese allen zugänglichen Showcourts wie Kia Arena, wo Stan Wawrinka beispielsweise gespielt hat. Da hast du 2 Stunden anstehen müssen, bist immer noch nicht reingekommen. Nicht nur die sind überfüllt, sondern eben auch die Nebenplätze. Und das finde ich ist ein Problem. Ja? Also wenn du nicht mehr auf die Plätze draufkommst. Nun muss ich sagen, ich war alleine hier. Alleine findest du immer noch mal ein Plätzchen. Das ist schon einfacher. Aber schon, wenn du zu zweit bist, wird es schon schwieriger, 2 zusammenhängende Plätze irgendwo noch zu finden. Und das kann in Stress ausarten. Und die Rechnung ist aber letzten Endes wieder, und damit schließt sich der Kreis zum Event, ist eine ganz einfache. Guck mal, wir haben in den ersten Tagen hier 100.000 Besucher pro Tag. Auf die Plätze gehen drauf, auf die 6 Showcourts zusammen gehen 44.000 drauf. Und dann rechnest du jetzt nochmal grob, das ist einfach zu rechnen, ist nochmal grob 6.000 auf die Nebenplätze. Das sind weniger, aber nehmen wir 6.000 großzügigerweise, sind 50.000. Das heißt, 100.000 sind auf der Anlage. Selbst wenn alle auf ihren Plätzen sitzen würden, rennen da immer noch 50.000 Leute rum, die im Moment nicht Tennis gucken. Von denen viele vielleicht auch bei der Wasserrutsche und so Spaß haben. Viele wollen den ganzen Tag da saufen und, und. Ja, viele gehen shoppen. Das ist natürlich Mörderkohle, Mördergeld. Aber für diejenigen, die auf die Plätze wollen, ist es echt eine Herausforderung.
Ja, verdammt, da wollte ich jetzt hier Werbung für Tennis und die Australian Open
Ja,
machen.
nein, nein, also,
Sind wir gleich
nein,
weggedriftet.
also jetzt, ja, jetzt, nein, jetzt sind vielleicht viele und sagen, oh, da muss ich nicht hin. Nein, ich find's nur fair.
Ist ja
Ja,
richtig.
ich finde es nur fair, sagen wir mal, da jetzt ich bin jetzt hier natürlich hier, während es bei euch kalt ist, von der Sonne verwöhnt, ich habe tolles Tennis gesehen, ich finde das auch alles toll, aber ich habe versucht, mir trotzdem einen Tennisproleten technisch kritischen Blick offen dafür zu halten, weil ich finde, dass man das schon so einordnen muss, aber wie das derjenige, der da hingeht oder diejenige, die da hingeht, für sich selber bewertet, steht auf einem ganz anderen Blatt. Du, da, wenn gerade hier sag ich mal, die Melburner oder wie auch immer, die da hinkommen, auch die zur Abendsession kommen, zur Night Session, hey, die gehen um 17. Uhr da auf diesen Festival Court und ich meine das ganz positiv, die feiern sich und das Leben da. Also das ist kein Vergleich zu der, du hast das richtig gesagt, zu der gestressten Pariser Audience, die alle pisst sind, weil es so eng ist. Auch dafür kann Roland Garros nichts. Die Anlage ist einfach so klein und die haben wenig Möglichkeiten, sich auszudehnen. Und bei denen kommen eben auch zu viele inzwischen auf die Anlage. Beim US Open ist es wieder anders. Aber hier, das ist toll und die Leute haben Spaß und alles. Aber ich finde, man muss das schon mal sagen, wenn man sagt, was ist denn das Ziel? Ja, und
Ja.
Turnierdirektor wird natürlich sagen, naja, wir wollen aus unseren 690 Millionen Dollar Umsatz, die wir in den 3 Wochen machen, wollen wir perspektivisch, keine Ahnung, 850 machen. Ja, wir müssen halt entweder Ticketpreise nach oben nehmen oder noch mehr Leute rein oder. Keine Ahnung, ja. Ich finde das halt ein bisschen kritisch und habe Sorge einfach, dass wenn andere dann irgendwann auf das Turnier gehen, dass die vielleicht enttäuscht zurückkommen und sagen, also der Tobi hat bei den Tennisproleten da aber Scheiß erzählt. Ich fand das gar nicht so toll, das war total voll. Und deswegen muss man das schon erwähnen an der Stelle mal. Ja.
Das ist auch völlig richtig. Das sehen wir ja auch hier so ein bisschen als unsere Aufgabe und unser Kernprodukt an, zu sagen, wir gucken auf die Dinge, die Tenniswelt von der Perspektive eines sehr interessierten Laien, weil das sind wir ja letzten Endes alle. Klar, wir haben natürlich über die Jahre und Jahrzehnte, die wir diesen Sport verfolgen, natürlich ein Wissen angehäuft, gar keine Frage. Das fällt mir auch immer wieder ein, wenn wir dann schon mal vor einer Folge denken, ach, was erzählen wir eigentlich? Wir haben ja gar nichts, und dann sind wir am Ende dann doch bei 40 Minuten angekommen, weil man eben so auf seine Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Und ich finde es ja auch richtig, sich auch absolut inhaltliche Gedanken zu machen. Aber vielleicht nehmen wir das jetzt einfach mal ein bisschen als Gelegenheit, um vom inhaltlich oder vom technischen Inhalt zum praktischen Inhalt zu kommen.
Zum Sportlichen
Zum
etwa?
Sportlichen und uns das so ein bisschen dem zu nähern. Was hast du denn so gesehen und wie war es denn so im Vergleich? Zum Beispiel hast du, ich weiß gar nicht, war das, doch letztes Jahr bei den US Open war die, hattest du auch schon die elektronischen Linienüberwachung? Ich glaube, das war auch so, ne? Oder vorletztes
Ja,
Jahr, wann warst du da?
da haben sie das getestet, aber also wirklich flächendeckend ist es ja jetzt überall. Ja, also du findest keine Linienrichter mehr. Und ja, wir als Traditionalisten und sagen, und wie soll das denn mit den Schiedsrichtern zukünftig gehen, wenn die nicht mehr irgendwann mal als Linienrichter gelernt haben? Ja, mag sein. Und trotzdem muss ich
Ich
sagen,
finde es angenehm.
das ist natürlich super, weil es gibt inzwischen kein Meckern mehr, kein Zaudern, Zögern, Diskutieren. Es ist halt so. Und die Fehlertoleranz ist eben so minimal von den Geräten, dass man sagen muss, wenn sich das Gerät noch irrt, da haben sich vorher 10-mal mehr Menschen geirrt. Insofern, das ist sicherlich übrigens auch dem Spielfluss, wenn man sagt, ja, aber Tennis dauert zu lang und so, das ist natürlich dem Spielfluss sehr zuträglich. Der Ruf kommt, zack, wird akzeptiert. Manchmal wird nochmal gezeigt, Close Call, das kennst du ja auch aus dem Fernsehen, dann wird es auch eingeblendet. Das kommt eher, ich finde, der Close Call ist eher wie so eine Belustigung für die Zuschauer. Wenn du sagst so, hoho, oh ja, der war aber wirklich knapp. Ja, aber war halt trotzdem aus, ja. Das Ding hat ja ausgeschrien und insofern dicker Haken hinter Electronic Line Calling, muss ich sagen. Gut, ja,
Habe
kann
ich auch
weitergehen.
schon, als ich es dann mal, ich meine natürlich dann nur aus dem Fernsehen, aber als ich es dann erlebt habe, musste ich da meine Meinung auch ein bisschen revidieren. Das wird natürlich das Problem mit dem Heranziehen von autarken Stuhlschiedsrichterinnen und Schiedsrichtern nicht lösen. Aber ich finde auch, dass es dem Sport nichts wegnimmt. Man hat das auch in dieser Woche bei den Australian Open durchaus gesehen, dass es da auch genug Interaktionen zwischen den
Oh ja.
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern und dem Publikum gab. Also ich glaube, dieser Aspekt ist einem da auch nicht verloren gegangen. Da gibt es noch genug Dinge, über die man reden kann,
Total.
sodass ich denke auch, dass da das Positive überwiegt. Was hast du denn gesehen, wo du jetzt sagst, das war irgendwie so mein Highlight, hatte ich noch nicht oder hatte ich schon mal woanders, war denn, war irgendwie cool. Ich weiß nicht, dass man mal so ein Gefühl gibt, eben auch für den sportlichen Aspekt, weil von uns werden natürlich die meisten oder die das jetzt auch hier hören, auch zwecks Tippspiel und so, das Geschehen natürlich sehr nah verfolgt haben. Aber es ist natürlich noch mal ein Unterschied zwischen es irgendwie in einer Liste zu sehen oder hinter einer Mattscheibe oder vor Ort. Was hast du dir denn gegönnt?
Ja, also es ist natürlich immer auch so ein bisschen Glück dabei, ob man sich gerade das Match raussucht, Wir haben es angesprochen bei den überfüllten Zuschauerrängen, ob man sich das Match ausgesucht hat, das dann eben abliefert oder ob nicht gerade auf Platz X ein viel, viel besseres läuft und dann kommt man da nicht mehr drauf. Ja. Das gehört damit dazu, da muss man sich jetzt aber nicht grämen. Ich gebe dir ein Beispiel. Natürlich, auch wenn ich kein besonderer Freund der Erst- und Zweitrunden auf dem Center Court bin, weder in Paris noch in den USA und auch hier nicht in Melbourne. Aber wenn man schon mal da ist, dann muss man natürlich einmal in die Rod Laver Arena gehen, finde ich. Ja, wenn man jetzt schon in Australien ist und dort eine Night Session mitmachen. Insofern ist das ein ganz schönes Beispiel für, ja, ich habe dann dort Jannik Sinner in der zweiten Runde gegen James Duckworth gesehen. Parallel dazu lief natürlich dieses Mega-Match von Stan Wawrinka, sein Zweitrunden-Match, was er dann in 5 Sätzen gewonnen hat. Und Leute haben mir dann getextet und gesagt, siehst du, Wawrinka, bist du da? Und sage ich, nein, ich bin bei Jannik Sinner. Ja? So,
Gut,
und
das ist
lustig, ja.
stimmungstechnisch ein leichter Abfall gewesen, definitiv.
Das ist so. Und auf der anderen Seite, meine Güte, wer sind wir denn jetzt zu sagen, du bist ja ein Idiot, wieso bist du nicht bei Wawrinka? So, eine Träne im Knopfloch, irgendwie so nach dem Motto, Mist, dass ich da den Stan jetzt nicht in der zweiten Runde gesehen habe. Auf der anderen Seite eben, wenn du sagst, was hast du dir denn gegönnt? Auch das ist natürlich in den ersten ein, zwei Runden kann man sich das noch gönnen. Da wird man jetzt nicht arm von, wenn man sich eben so eine Night Session auf Rod Laver mal gönnt. Und wir müssen da jetzt nicht auf das Match als solches angehen. Der zieht halt da zweimal irgendwie kurz an und dann ist der Duckworth dann auch weggespielt, so ungefähr. Aber was allein eben einen der 4 großen Center Courts auf der Welt da mal miterlebt zu haben, das ist schon ein Erlebnis. Und der ist wieder ganz anders. Ja, das ist also, wenn du unten reingehst, du hast eher das Gefühl, du bist in einem entweder in so einem Kongresszentrum oder in einem riesen Kino, weil das sehr unten so mit so Fressshops und so, aber sehr gepflegt und alles so ist. Es ist eher, oder wie ein großes Cineplex-Kino, in das man reingeht irgendwie. Also das ist nicht so irgendwie so Stadion-Feeling unten erstmal in den Gängen drumherum. Und dann kommt man rein und dann war das Dach geschlossen. Ich dachte, es regnet doch jetzt nicht. Warum haben die denn das Dach geschlossen? Das haben die gemacht, weil die da so eine Lightshow gemacht haben und die natürlich, da es lange hell ist, nur wirkt, wenn das Ding dunkel ist. Und das war dann natürlich schön für die Zuschauer, hier so eine Lightshow zu sehen. Für mich war das aber aus einem ganz anderen Grund so ein Aha-Effekt. Wenn du in diesem Rod Laver Stadion sitzt, was architektonisch ganz anders geschnitten ist, jetzt wiederum als Roland-Garros, wo die Stufen viel, viel steiler nach oben gehen, ne?
Das ist sehr
Dann
steil, ja.
Ist dieses Dach zu und du hast wirklich das Gefühl, eine Mischung aus, du sitzt in einem großen Theatersaal oder eben in einer wirklich sehr, sehr großen Sporthalle. Und in dem Moment dachte ich, jetzt weiß ich endlich mal, wenn du das live gesehen hast, noch gar kein Tennisspiel, aber es nur gefühlt hast, warum das etwas anderes ist, wenn das Dach zu ist. Nicht nur, dass die Bälle anders fliegen, das wird von einem Moment zum anderen, wird das ein Hallenturnier. Und zwar viel, viel mehr, als das ein Hallenturnier ist, als wenn bei Roland Garros das Dach zugeht. Viel, viel mehr, als wenn bei den US Open in diesem riesigen Stadion Arthur Ashe das Dach zugeht. Das ist wirklich ein Nähkästchen, ja, dann mit vielen Zuschauern drin. Fast so wie in Paris im Hallenturnier, die alte Accor Arena in Paris-Bercy, nur halt noch ein bisschen größer. Und da dachte ich, jetzt verstehe ich das, warum sich manche Spieler oder Spielerinnen benachteiligt fühlen, wenn dieses Dach zu ist. Es öffnete sich dann und dann ist das natürlich ein tolles emotionales Erlebnis, dann eben dort ein Match zu sehen in dem Sonnenuntergang in Melbourne. Das war sehr, sehr schön, auch wenn natürlich das denn sportlich attraktiver gewesen wäre. Ja. Ja. Und dann, ich habe schon angesprochen, ist es natürlich immer toll, wenn du so einen Fünfsatzkracher mitkriegst, wie hier, was war das, war noch, glaube ich, sogar erste Runde hier oder was zweite, Carreño Busta gegen Jakob Menzig. Das war erstens mal toll, weil Carreño Busta, auch wenn er inzwischen älter geworden ist, immer noch ein famoser Hardcore-Spieler ist. Jakob Menzig wirklich mal über 5 Sätze als einen der jungen, vielversprechenden Spieler sich mal genauer anzugucken und dann eben das Ganze noch auf diesem Party, der Hallo, da oben ist ein DJ und es gibt eine Barcourt. Das war schon ein schönes Erlebnis. Sehr, sehr schön. Und ansonsten, wie eh und je, es ist einfach fantastisch, sich Spielerinnen und Spieler aus der Nähe anzugucken. Natürlich war ich bei Eva Lys doch, wie ich finde, recht unglücklicher Niederlage gegen Kistea. Da saß ich wirklich direkt am Spielfeldrand. Übrigens zusammen mit dem André Antic vom Tennismagazin. Das war sehr schön. Wir haben uns das Match zusammen angeguckt, bisschen gefachsimpelt. Das hat großen Spaß gemacht.
Das glaube ich. Ich habe es
Ja,
nur im Fernsehen sehen können.
siehst du mal. Ja, aber wir haben es auch nicht verhindern können, dass sie verloren hat. Naja, und so weiter und so fort. Laura Siegemund, wie sie gegen das australische Publikum hat kämpfen müssen und dann verloren hat gegen Inglis. Jetzt hast du mir gerade gesagt, große Nutznießerin davon ist, dass Osaka aus dem Turnier rausgezogen hat, deren Quallen-Outfit ich nur auf Social Media gesehen habe. Ich habe sie
Ich
nicht damit
auch.
über die Anlage laufen sehen. Nein, ich habe
Schade
sie, sonst wäre ich ihr
eigentlich.
vielleicht auf ihre Schleife aus Versehen draufgetreten oder so.
Ja, also keine Ahnung, will ich auch nichts zu sagen, weil ich das immer so, nimm's mir nicht übel, ein bisschen despektierlich finde. Wir wissen nicht, was da vorgeht und nur weil wir den Modegeschmack nicht teilen und diese Art, sich zu inszenieren, vielleicht nicht so interessant finden oder nicht widerspiegelnd, finde ich dann Aussagen dahingehend immer etwas schwierig, aber das ist persönlicher Geschmack. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe heute auch darüber ehrlicherweise nachgedacht, dass ich mich frage, ob Osaka manchmal nicht ein bisschen zu sehr sich, glaube ich, inzwischen schon in so eine Position gebracht hat, wo sie sagt, irgendwie Körper und Geist kommen immer zuerst, ne? Klingt wahrscheinlich genauso despektierlich, wenn ich es jetzt mal ausgesprochen höre. Aber es ist ihre Entscheidung, es ist ihr Leben, es ist ihr Körper, es ist ihr Kopf. Da muss sie dann selber wissen. Und ich meine, für Inglis ist es natürlich jetzt eine super Gelegenheit, das irgendwie halt in der Form mitnehmen zu können. Und es ist natürlich auch für das Heimpublikum cool, dass hier
Ja,
eine
perfekt.
Australierin so weit gekommen ist. Und man muss ja auch sagen, das passiert halt, ne? Das haben einige unserer Tipper heute zum Leidwesen feststellen müssen, weil Osaka hatten einige ausgewählt, dass das einen dann doch mal aus dem Turnier kegeln kann. Das tut einem oder uns dann auch immer sehr, sehr leid, aber da muss man dann am Ende absolut fair sein und sagen, okay, wir haben für die regulären Matches die Deadline, die müssen wir dann auch für alle anderen ansetzen und dann ist halt irgendwann die Grenze überschritten. Aber an dieser Stelle kann man vielleicht mal die kurze Schleife drehen und ich zumindest von meiner Seite mal heute auf jeden Fall Applaus an unsere Tippspielerinnen und Spieler aussprechen, weil so viele schon extrem schnell von sich aus das mitbekommen hatten und dann völlig richtig umgetippt haben, dass es uns dann auch leichter gemacht hat, weil wir natürlich versuchen zu informieren, aber diesmal war wirklich knapp vor Tore Schluss. Insofern wirklich höchsten Respekt auch wieder an die Sportlichkeit so von Leuten, auch wenn man mal irgendwie, manche hatten mal vergessen, dann irgendwie weiter zu tippen, waren zu spät oder bei einem, das tat mir auch sehr leid, habe ich erst ganz spät festgestellt, dass der doppelt getippt hatte und er hat dann, glaube ich, noch eine oder fast zwei Runden weiter getippt und das haben wir dann natürlich korrigiert und das dann
Sag
auch.
mal, Mensch.
Ja, sorry, ich bin hier alleine diese Tipps am
Oh,
Eintragen. Das ist
Mann,
schon
ganz lieben
einiges.
Dank, Henrike. Ich mache mir hier einen lauen im
Alles
australischen
gut, ist doch
Sommer,
überhaupt
ja?
nicht schlimm. So
Und du
ist
hältst
das.
dir die Fahne hoch.
Ich kann hier auch irgendwann mal nicht. Ich glaube, in 25 konnte ich bei den US Open nichts mitmachen. Insofern, so ist es manchmal. Aber insofern bin ich da persönlich jetzt auch noch mal sehr, sehr dankbar, dass da doch so eine höchste Disziplin herrscht bei den
Ja.
Leuten. Und höchste Disziplin hat auch geherrscht, denke ich, bis zum letzten Ball bei Stan Wawrinka, weil du ihn vorhin schon erwähnt hattest und der heute als ehemaliger Australian Open Champ und in diesem Jahr auf seiner Abschiedstour in vier Sätzen dann sich selber unterlegen ist, genau, Taylor Fritz unterlegen ist und dann ja, doch noch mal diese schöne Reise zum Ende hatte und im Match davor mit seinem Fünfsatzsieg über Gea ein großes Hallo feiern durfte und jetzt auch im Match gegen Fritz sich da hat nicht da wirklich, wie man es von ihm kennt, noch mal alles reingeworfen hat. Kann man da, glaube ich, noch mal drüber sprechen, auch wenn du es vielleicht nicht gesehen hast oder so, weil das fand ich schön, wirklich bis zum Matchball und letzten Punkt gespielt, wirklich großartig, professionell gehandelt, um danach dann mit Craig Tiley am Netz eine Dose Bier zu öffnen und
Sehr schön,
mit
ja.
allen im Stadion eine Runde zu trinken. Das war schon sehr schön. Und bei Stan Wawrinka fand ich auch sehr süß. Der hatte in seinem Kit, also seinem Outfit, was er trug, an der Knopfleiste dasselbe Karo-Muster drauf, was er auch anhatte, als er die French, was er auch auf seiner Hose hatte, der berühmten Shorts bei seinem
Das
French Open-Sieg
karierte.
über Djokovic. Das fand ich irgendwie auch nochmal von Yonex da eine ganz schöne Geste, ihm das da so reinzupacken. Und er wirkte auch ganz glücklich und zufrieden.
Oh, ich denke,
Insofern.
das kann das sein. Er hat ja auch sportlich, das muss man einfach nochmal sagen, bombastisch abgeliefert.
Total.
Ich meine, er ist 15, 20, teilweise 10 Jahre älter als die Spieler, auf die er da getroffen ist, ja, und das nochmal so abzurufen. Also er war schon in dieser ersten Woche, das hat man gemerkt, der ja doch der große Publikumsliebling überhaupt auf der Anlage. Das war brutal. Es ist schwierig, wie gesagt, auf manche Courts drauf zu kommen, wenn Australier spielen und so weiter und so fort. Alles richtig. Auch übrigens, wenn ein Tsitsipas spielt. Unglaublich, wie die Leute da drauf strömen auf den Court. Aber Stan hat sie wirklich alle in den Schatten gestellt. Und ich finde, der Respekt, der ihm da gezollt wurde, der ist sowas von verdient, und was er da eben, wie gesagt, auch eben gerade sportlich die Woche da nochmal abgerufen hat. Oh ja, also kann man eigentlich nicht schöner malen. Man kann jetzt hier hingehen und sagen, ja, aber wäre toll, wenn er es gewonnen hätte. Da muss man dann auch die Kirche im Dorf lassen. Aber der hat einen super Abschied jetzt aus Australien zurechtgebaut da. Ja.
Absolut und klar, gar keine Frage. Es wäre super gewesen, wenn er das Match irgendwie gegen Fritz gewonnen hat, aber irgendwann sind dann halt auch Grenzen erreicht und ich glaube mit 6-7, 6-2, 4-6, 4-6, also jetzt aus Sicht von Wawrinka, muss man sich auch nicht schämen, da vom Platz zu gehen. Da hat er sicher auch gezeigt, was er kann. Und ich finde das auch immer wieder beeindruckend bei vielen von diesen Veteranen, muss man es ja sagen. Und Wawrinka ist ja einer von denen, die mit den Big Three, Big Four, vielleicht kann man ihn auch mit seinen drei Grand-Slam-Titeln in die Big Five mit reinrechnen, dass die es doch schaffen, immer noch ein Level abzurufen, das dann natürlich nicht mehr reicht, aber eben noch gut genug ist, um da auch nicht komplett abgefrühstückt zu werden. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, das hat mich auch an Karolina Pliskova jetzt die Woche so ein bisschen beeindruckt, dass die nach ihrer langen Abwesenheit, klar, sie hat jetzt natürlich jetzt mit Kies die erste wirklich harte Gegnerin gehabt. Da tut mir Sloane Stephens trotz des Grand Slam-Titels, finde ich, kann man da nicht mehr so reinziehen. Und Janice Tien aus Indonesien, die ist halt einfach auch noch sehr, sehr jung und muss sich da wahrscheinlich noch reinfinden. Aber auch jetzt gegen Kies, also mit 3-6, 3-6 da rauszugehen, hat mich ehrlich gesagt dann doch mehr überrascht. Oder sie hat mich überrascht, weil sie doch weitergekommen ist, als ich es erwartet hätte. Und auch wieder, ich habe nicht viel gesehen, aber zumindest von den Zahlen, doch gar nicht so schlecht gespielt hat. Natürlich auch noch mit Breaks und allem, aber grundsätzlich auf die Spiele zu kommen, musste ja auch erstmal hinkriegen. Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder dieser Erfahrungspunkt, und da schließt sich dann noch so ein bisschen der Kreis zu dem, was du gesagt hast über dieses Gefühl, in diesen Hallen zu sitzen, weil das kann ich nur spiegeln. Also ich war bei den French Open ja dabei, das war bevor das Dach war, aber alleine in dieser Schüssel zu sitzen, war schon enorm beeindruckend. Also auf Châtrier einfach diese Atmosphäre zu haben, da wirklich in diesem Brennglas, in dieser, naja, in diesem zulaufenden Trichter, was ja Tennisplätze immer in irgendeiner Form sind, dann da unten zu spielen und A, diesen Raum um dich rum zu haben und B, dann aber auch diese Menge an Leuten um dich rum. Und 2020 waren ja in Köln hier zwei, aufgrund der Corona-Pandemie, zwei Ersatzturniere, die bei
Stimmt,
uns
ja.
in der Köln-Arena gespielt wurden. Und die ist ja auch so eine, die ist ja immer geschlossen. Und da hast du halt auch so dieses Hallengefühl, aber dann trotzdem mit riesigem Platz um dich rum. Das ist vom
Ja.
Boden bis zum Dach eine unglaubliche Distanz. Und da habe ich auch gedacht, und dann waren da auch noch kaum Zuschauer. Also ich war da als Reporterin vor Ort. Und das ist, ich verstehe. Und als du das erzählt hast, wo du sagst, du sitzt da drin, ich habe sofort verstanden, was du meinst. Es ist schon ein sehr, sehr spezielles Gefühl, in so einer Schüssel zu sitzen.
Ja, absolut. Und deswegen vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung zu deinen sportlichen Beobachtungen auch auf der Damenseite. Also ich habe diesmal versucht, auch wenn es Melbourne ist, und das war ja schon faszinierend und neu und sowas, mich bei den Spielen dann eher darauf zu konzentrieren, mir die jüngeren Spielerinnen und Spieler mal live anzugucken. Ganz einfach deswegen, weil ich ja weiterhin, auch jetzt, wenn jetzt dann auch Stan aufhört und Djokovic hat ja keine Ahnung, ist ja jetzt auch egal, aber man muss sich ja mit und möchte sich ja auch mit den Jüngeren beschäftigen. Und die dazwischen, die sind jetzt auch lang genug dabei. Ich habe Medvedev und Zverev und Taylor Fritz und so, habe ich alle schon häufig und eben auch live spielen sehen. Und das hat eben diese Woche großen Spaß gemacht, egal ob das jetzt hier in Boko war, die ich mir angesehen habe.
Ah, da bin ich
Dann, wie
neidisch.
gesagt, Mensik bei den Herren, dann bei den Damen hier, na, Valentova,
Valentova,
und ich krieg's gar nicht mehr alle zusammen, aber wirklich viele junge Spielerinnen und Spieler mir angesehen. Und das macht dann Spaß, nämlich zu sehen, ey, guck mal, da kommt eine neue Generation nach, und auch Mboko jetzt, die hat auch faszinierend gut gespielt, spielt ein tolles Turnier, generell, ja. Und das hat große Freude gemacht. Trotzdem, einen möchte ich noch erwähnen, der ist gar nicht mehr, gehört gar nicht mehr zu den Jungen, aber hat ja jetzt im letzten Jahr sozusagen seinen finalen ganz, ganz großen Durchbruch geschafft. Das ist eben Alexander Bublik, der neben Stan Wawrinka sicherlich inzwischen eben auch zu den Publikumslieblingen gehört. Also auch einen Platz bei Alexander Bublik zu bekommen, war sehr schwer. Habe ich dann aber trotzdem auch geschafft, für das Match gegen Fuchsovic. Und
Gut,
das
das ist
ist,
natürlich stimmungsmäßig auch nicht die schlechteste Partie, die man sich
ja,
raussuchen
und das
kann.
hat großen Spaß gemacht. Und gerade weil ich über die letzten Jahre eigentlich mindestens einmal pro Jahr Alexander Bublik irgendwo live gesehen habe, eben auch vor Ort gesehen habe, muss ich sagen, das macht großen Spaß zu sehen, was für eine Entwicklung er durch hat, ohne seine Genialität, seinen Spielwitz und seine ihm sehr, sehr eigene Art zu verlieren. Das ist irre. Ich kann mich noch erinnern, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe in Paris gegen, meine Güte, wie hieß er denn hier, unser Deutscher, Rudi Mollecker.
Oh
Ja, ich
Gott,
weiß gar nicht, was der macht inzwischen.
das weiß ich auch nicht.
Da war Publik eher noch so auf dem Rumpelpfad unterwegs. Dann habe ich ihn beispielsweise letztes Jahr bei den French Open in einem Fünfsatzmatch gegen Alex de Minaur gesehen, wo man eigentlich gedacht hat, das gewinnt er nie, weil der hat auch gar nicht die Disziplin. Und da fing das an, dass es plötzlich bei ihm Klick gemacht hat. Und jetzt mit was für einer, ja, in dem Fall wirklich Top-10-Brillanz, er solche Spiele wie beispielsweise gegen Fuchsovic gewinnt, das ist faszinierend zuzugucken, und es macht einfach so viel Bock, bei ihm dazu zu schauen. Und das hat sich dann eben wieder gespiegelt, dass so eine Kia-Arena im Nu waren alle Plätze voll und draußen haben sich die Schlangen gebildet, weil da jeder zugucken wollte. Aber das ist schön, das ist gut und das hat großen Spaß gemacht und macht es auch weiterhin hoffentlich für alle, die da jetzt zugucken. Denn die großen Überraschungen bisher sind ja im Großen und Ganzen auf der Herrenseite ausgeblieben, auf der Damenseite
Eigentlich auch nicht
auch
so.
nicht
Ja, klar, wir
wirklich,
hatten so in den
oder?
ersten Runden mal den
Naja, gut,
einen oder
dass eine
anderen Ausfall.
Bencic jetzt so früh rausgeht, hätte man
Ja,
nach ihrer
oder
Frühform nicht
Kostyuk hätten
gedacht.
wahrscheinlich auch
Ja,
viele. Das hat auch
genau.
einige Tipper direkt die Kombination
Total.
Kostyuk
Ja.
Kobolli war echt tödlich in Runde 1
Ja,
oder Tag
und es ist
1.
auch echt fies.
Aber
Gerade
da.
weil wir gesagt hatten, Kostyuk und Bencic haben ja hervorragend einen australischen Sommer gespielt.
Ja.
Aber es ist ja häufig dann, irgendwie dann plötzlich klappt es dann doch nicht.
Das stimmt. Aber um das aufzugreifen, was du gesagt hast, und damit dann auch mal zu schließen, es empfiehlt sich immer, die Spielerinnen und Spieler, die man so im Fernsehen guckt, sich, wenn man die Chance hat, mal live anzusehen, weil dann hat man noch mal ein ganz anderes Gefühl für den Ball. Also erst als ich Nadal mal habe live spielen sehen, habe ich verstanden, was sein Spin bedeutet. Weil der einfach, wie der rausgeht und wie sich das auch anfühlt, wenn auf Sand dieser Ball auftrifft und dann einfach noch mal so eine Wucht entwickelt und auch so hoch nach hinten wegspringt, ist halt einfach was anderes, wenn du da mal stehst. Also der Ball, ich bin nicht besonders groß und ich hätte den sowas von über Schulterhöhe zurückspielen müssen, um da mal halbwegs angenehm noch sinnig an der Linie stehen zu bleiben. Insofern, abgesehen davon, dass ich ihn gar nicht getroffen hätte, weil er viel zu schnell ist, aber ne, um mal so ein Gefühl dafür zu entwickeln, ist das auch sehr gut und würde dann auch sagen, dass das vielleicht so das Thema ist oder der Punkt ist, mit dem wir dann jetzt den Cut machen, weil wir
Ist immer
zwei
gut, wenn man mit Rafa aufhört.
immer gut, wenn
Immer
man für
gut,
uns zwei sowieso,
ja.
der ja jetzt auch noch, glaube ich, auf dem Weg nach Australien ist, der ist ja auch von Kia
Ja.
gesponsert worden und irgendwas macht er da vor Ort noch. Aber weil ich jetzt hier auch mal auf unsere Folgenzeit gucke, wir zwei Labertaschen haben es natürlich wieder geschafft, uns hier durch die Folge zu quatschen. Aber wir haben auch gedacht, deswegen ist das heute so ein bisschen unstrukturierter und weniger irgendwie auch auf Ergebnisse ausgerichtet, weil wir auch gedacht haben, wenn wir mal die Chance haben, eine Live-Berichterstattung von vor Ort zu kriegen, ziehen wir das vor und dann gibt es nächste Woche. Dann zum Abschluss des Turniers, da müssen wir mal gucken, wann wir wie aufnehmen. Dann natürlich vielleicht noch mal die etwas detaillierter sportlichere Einordnung, aber heute dann mal ein bisschen mehr der Blick hinter die Kulissen.
So machen wir das genau. Der Tag neigt sich dem Ende zu, zumindest hier in Australien. Ich sende euch ein paar Grad Wärme nach Deutschland, ja.
Nehmen wir gern, nehmen wir gern.
Ja. Und ja, ganz lieben Dank, Henrike.
Ich habe dir zu
Und lieben
danken.
Dank euch fürs Zuhören. Viel Spaß weiterhin mit den Australian Open. Und wenn mir noch was einfällt, dann sage ich es euch.
Und
Bis
wenn ihr
dann.
noch Fragen habt, schreibt
Auf
sie
das.
uns. Wir sind zu finden an den üblichen Plätzen unter meistens unserem bekannten Namen, nur auf Twitter müsst ihr dann nach Tippspiel Tobi, glaube ich, heißt es, gucken, weil da haben
Tennis-Tippspiel.
Tennis-Tippspiel, da haben sie uns nämlich den Account mal geklaut. Aber wie gesagt, ihr findet uns, meldet euch und ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss!
Bis dann, ciao.